Es ist ja das Vorrecht, ich würde sagen auch die heilige Pflicht von jemandem, der das Wort weitergibt, am Wort dient. Ich hoffe, dass ich das auch tue, dass er den Zuhörern auch mal zu nahe tritt. Aber es ist halt euer Vorrecht, mit Rücksicht auf eure Gesundheit, mir nicht auch zu nahe zu treten. Also bin jetzt froh, dass ich jetzt doch hier bin. Also gestern Abend schon gedacht, oh ja. Aber Gottes Hilfe. Der Text, über den wir nachdenken wollen, steht in 1. Korinther 13, Vers 5c. Da heißt es, der ganze Vers 5, die Liebe. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Also eigentlich 5d, wenn man die vier Aufzählungen hier nimmt, 5d, das letzte. Das soll uns heute beschäftigen, sie rechnet das Böse nicht zu. Ich bin an der Sache hängen geblieben, weil man ja auch zum Jahreswechsel eine Zeit hat des Rechnens, Bilanzierens, und geht manche Sachen nochmal durch, was noch erledigt gehört. Und für viele ist ja auch dann diese Zeit des Jahreswechsels eine Zeit des Innehaltens, sagt dann ja auch die Startezeit, aber dann hört euch mal um, wer da wirklich zur Ruhe kommt oder zur Ruhe kommen möchte. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn ein Tag Fernsehen nicht ging, alle Sender lahmgelegt werden, weil irgendein Hacker dafür sorgt, dass kein Fernsehen mehr gibt. Ich bin mir sicher, besonders stark wäre es dann nicht in den Häusern. Das ist auch eine tolle, super Gelegenheit, ja, Steilvorlage. Brauchst du nicht vor den Kasten hocken, kannst jetzt Bibel lesen oder so. Ja. Ja, manche tun sich schwer, zur Ruhe zu kommen. Aber wollen uns nicht an dem aufhalten, wollen selber versuchen, das zu tun. Immer wieder, und es ist ja auch ein Vorrecht, dass wir den Sonntag haben, um uns zu versammeln, um zur Ruhe zu kommen, auch innerlich, um über das nachzudenken, wie wir vor Gott dastehen. Und vor allem auch, und das ist der wichtige Punkt, um den es hier ja auch heute gehen soll, wie wir voreinander dastehen. Gott braucht unsere Vergebung nicht, wir seine schon. Denn manche machen ja, wenn dann irgendwas schief läuft oder nicht so läuft, dieses meinen Gott gerne Vorwürfe. Und dann meint man, sie erwarten jetzt, dass Gott sich bei ihnen entschuldigt, weil er ihnen die Gesundheit genommen hat oder Lebenspartner genommen hat oder sonst irgendwelche Dinge passieren, die uns nicht gefallen. Nein, nein. Wir haben kein Anrecht, an Gott da irgendwas zu kritisieren. Keinen Fall. Und dieser Vers hier, diese Sache mit dem Rechnen, ja, das ist eine ernste Angelegenheit, weil es darum geht, dass wir für Sünden und für das, was andere uns Böses tun, keine Buchhaltung betreiben. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und in dieser Zeit des Bilanzierens ist es gut, auch ganz kritisch, selbstkritisch in die Beziehungen hineinzuschauen, in denen man steckt. Was da jetzt gerade los ist, in den eigenen vier Wänden, Familie, im Umfeld und vor allem auch in der Gemeinde. Und dann kann man ja zum Beispiel auch überlegen, was wurde aus meinen guten Vorsätzen, die ich vor einem Jahr gefasst habe. Und dann möchte ich den sehen, der sagt, alles abgearbeitet, alles umgesetzt, bestens. Neue Vorsätze, neues Jahr, geht mal weiter. Wird keiner sagen, alles bestens, alles umgesetzt. Aus welchen Gründen auch immer, wir das nicht schaffen. Aber Veränderungen müssen ja in uns selber anfangen und da kann man ja überlegen, was ist bei mir im vergangenen Jahr passiert, was ist besser geworden. Hoffentlich ist da was besser geworden ist an uns, was Gott besser gefällt. als es ein Jahr vorher der Fall gewesen wäre. Was hat sich verändert in meinen Beziehungen? Und diese ganz wichtige Frage, mit wem habe ich jetzt am 27. Dezember 2015 offene Rechnungen? Wo ist irgendwas, was sich geregelt gehört? Wo eben kein Strich gezogen ist und null untersteht. Fertig. Geht auf, passt. Wo sind solche Rechnungen offen in der Familie und auch in der Gemeinde? Wenn wir diese Dinge nicht angehen, ganz ehrlich angehen, hat das ja Folgen. Weil diese Dinge verschwinden ja in der Regel nicht einfach. Manches erledigt sich, das ist klar. Darum muss man auch immer bewerten, wie wichtig manche Sachen sind. Und es gibt Sachen, man weiß das ja auch in der Kindererziehung, muss man nicht sofort irgendwie reinhauen, man weiß genau, das regelt sich schon. Es ist nicht alles so, dass man sofort irgendwas machen muss. Ist ja wirklich nicht so. Aber es gibt auch Dinge, die man nicht übersehen sollte, anzupacken, anzugehen. Und da ist eine ehrliche Analyse immer wichtig. Denn in Buch Hohelied werden wir schon darauf aufmerksam gemacht, das sind die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. So diese kleinen Sachen, die nicht gereinigt sind, die dann aber weiter wachsen. Oder wie es schon in 5. Mose 29 heißt, Verse 17 und 18, die Wurzel, die Gift und Wermut bringt. Und es sind diese kleinen Wurzeln, die aber auch wachsen. Und dann wirklich giftig und unangenehm werden. Und was jetzt vielleicht unscheinbar ins neue Jahr mit hinübergenommen wird, als Kleinigkeit, kann ja weiter wachsen. Deswegen selbstkritisch sein und selber gegenüber ehrlich sein und nicht in einer falschen Sicherheit leben, einem Selbstbetrug leben, das ist ganz gefährlich. Und deswegen ist diese Frage, die Paulus hier in 1. Korinther 13 anspricht, auch ganz wichtig. Wie gehe ich mit dem Bösen um, das mir widerfahren ist oder widerfahren kann, jetzt oder künftig? Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Dieses Wort zurechnen, das ist schon genauso, wie es hier steht, also wenn man das vom Ursprung anschaut. Kommen dann noch dazu. Und die Frage, die hier im Raum steht, sie rechnet das Böse nicht zu, die ist ja die, ist Liebe, um die es hier geht, mein kontrollierender Impuls. Also das, was mich steuert. Mess- und Regeltechnik in unserem Seelenleben. Das, was zack, zack, einen Ausschlag gibt, so oder so. Und das soll es ja sein, sagt Paulus hier in 1. Korinther 13. Die Liebe soll uns regulieren, die muss immer dabei sein und die muss immer den Ausschlag geben oder Zeiger so oder so ausschlägt. Der richtige Impuls. Ist die Liebe das, was mich steuert? Und dieser Vers hier, dieses ganze Kapitel ist ja hineingesprochen in das Durcheinander der Gemeinde in Korinth. Manche nehmen ja das Kapitel und ja, das Hohelied der Liebe und das wird dann irgendwo so romantisch, ja, so als Ideal für alles und jedes, so ist es nicht. Zunächst ist es ein Kapitel hinein in eine Gemeinde, die geprägt war von Egoismus, von Abgrenzungen untereinander, von Wichtigtuerei. Das haben wir alles hier in den Kapiteln vorher. Paulus sich mit dem auseinandersetzt. Mit krasser Sünde, Missverständnisse über Gaben, Problem nach Problem, 1. Korinther, bis dahin. Und dann, Paulus sagte ja auch was zu diesem Problem, auch was zu tun ist. Und dann sagt er, jetzt gibt es noch den besseren Weg. Es gibt richtige und gute Wege, und da muss man das machen, muss man das machen, und da muss man ausschließen, da ist das. Und das sollt ihr euch nicht auf mich berufen oder auf Kephas oder sonst sein, sondern immer auf den Herrn schauen, der von dem kommt, alles, der ist alles und so weiter. Er begründet das alles sehr sorgfältig, was zu tun ist und wie zu denken ist. Aber der bessere Weg, der eigentlich richtige Weg, der eigentlich einzige Weg, ohne den die anderen Wege zu nichts führen, langfristig, ist die Liebe. Das ist der Punkt, das sagt er in Kapitel 12, 31. Da geht es nochmal um die Gaben und dann, ich zeige euch noch einen weit köstlicheren Weg, um Gott gefällig zu sein. Liebe, und zwar die Liebe, die Gott selber hat und die er wesensmäßig ist, um die geht es ja hier, nicht um romantische Gefühle. Und das Wort Liebe hier in 1. Korinther 13 ist kein anderes, als das in Johannes 3, Vers 16, Vers, der jetzt auch zu Weihnachten oft zitiert wird, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Also hat er die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Diese Liebe. Oder in Römer 5, Vers 5, kurz vorher, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also hier sagt er klar, diese Liebe ist nicht ein Gefühl, das wir lernen, sondern sie ist da, wenn wir Kinder Gottes sind. Sie ist ausgegossen. Was machen wir damit? Und deswegen gilt 1. Korinther 13 zunächst erstmal für Gläubige und für die Gemeinde. Und ist nicht ein allgemeiner Leitfaden. Weil unsere Gesellschaft nicht funktioniert, wenn kein Lehrer oder Polizist oder Staatsanwalt beim anderen immer nur das Beste vermutet. Bricht unsere Gesellschaft zusammen, weil man auch dem Bösen ins Auge schauen muss. Zunächst ist es die Gebrauchsanleitung für uns als Gläubige und für die Gemeinde. Diese Liebe Gottes, die ist nicht ausgegossen in Herzen der Ungläubigen. Die müssen die erst kennenlernen. Aber sie ist bei denen ausgegossen, die Gottes Kinder sind. Und die müssen sie dann wirksam werden lassen. Die müssen sie anwenden. Und wir können das natürlich blockieren. Klar. Und das muss man nicht lernen, wie man die Liebe Gottes im Leben blockiert. Das geht ganz leicht. Da braucht man keinen Kurs in der Gemeinde. Also der bessere Weg, der einzige Weg. Diese Liebe, um die geht es hier in 1. Korinther 13 und auch in diesem Vers. Und jetzt heißt es hier, die Liebe führt nicht Buch. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie denkt nichts Böses. Und dieses Denken ist eben, also heißt es auch in manchen Übersetzungen, es denkt nichts Böses, es ist dieses überlegende Denken, dieses kalkulierende, dieses rechnende Denken. Und es geht hier nicht nur um Böses, das uns widerfahren ist. Man sagt, ja, der, das, ja. Sondern es geht auch um das Böse, das wir in eine andere Person hineinrechnen, wenn wir sie anschauen. Da geht's los, nichts Böses zu denken. Und das geht natürlich nur in der Gemeinde. Weil wenn einer nachts um 2:30 mit der Taschenlampe um dein Haus schleicht, musst du nicht sagen, die Liebe denkt nichts Böses. Das ist naiv. Völlig naiv, wenn du Werkzeugkasten dabei hast, noch naiver. Also, da musst du nicht im 1. Korinther 13 vorlesen, sondern es besser du verständigst die, die für sowas dann auch zuständig sind. Nicht sagen, wo ist mein Hammer, sondern, wie gesagt, die verständigen, die zuständig sind. Nichts Böses denken, wenn es um Geschwister geht. Dass wir in der Person, die wir vor uns haben, nicht das Böse hineinrechnen. Und nicht Motive in Frage stellen, wo das nicht absolut unvermeidbar ist. Und das Wort heißt im Griechischen genau das, wie es auch überwiegend übersetzt ist, nämlich kalkulieren, überlegen, also ein Denken, das kalkuliert und überlegt, das irgendwo sich was bewusst macht, also nicht nur was in Erinnerung ruft, irgendwie halt, sondern wo noch ein weiteres Nachdenken, so ein intensives Nachdenken dabei ist. In Römer 3, Vers 23 ist das Wort auch verwendet. Jetzt will ich kurz zeigen, dass wir sehen, um was es da geht. Ja, da kann was nicht stimmen. Doch, alle haben gesündigt, ja, ermangeln die Herrlichkeit Gottes. Na, nehmen wir den anderen Vers, wo es wirklich klar ist. Philipper 4, Vers 8. Entschuldigung. Und da werden wir der Sache schon näher kommen. Im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, gerecht, rein, lieblich und wohllautend ist, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Also ein ganz klares sich bewusst machen. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, rein, lieblich und wohllautend. Irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Und das ist dieses Nachdenken, um das es hier in 1. Korinther 13 geht. Ein wirkliches sich bewusst machen. Und das ist jetzt genau das, was Paulus uns hier sagt. Wenn es um das Böse geht, sollen wir genau das nicht tun. Uns das irgendwie besonders bewusst machen. Das ist gefährlich. Es ist unvermeidlich. Wir sind Menschen. Und wir machen an manchen Sachen rum. Wir kommen da auch noch dazu, wie Paulus auch an Dingen rummacht. Und es ihm vielleicht auch nicht ganz so leicht gefallen ist, ganz schnell zu sagen, zack, vergeben, alles weg. Zurechnen heißt ja, dass man einen Schuldigen sucht. Dass man den Verantwortlichen findet. Dass irgendeiner muss ja schuld sein, immer. Irgendeiner muss immer schuld sein. Also, man braucht immer irgendeinen, auf dem man irgendwas schieben kann. Und darum geht es hier, Schuld nicht zuzurechnen. Dieses Thema zurechnen, das ist übrigens ja auch ein großes Problem beim Autofahren. Streit am Steuer, Fahrer und Beifahrerin meistens. Den deutschen Soziologen, der hat mal gesagt, Ehen werden im Himmel geschlossen und gehen im Auto auseinander. Da ist oft was dran, sehr notorisch, dieses Dreinreden der Frauen nebendran, ne? Also, was soll ich sagen, ja. Beifahrerinnen, sehr bekanntes Phänomen. Und das ist jetzt wissenschaftlich erforscht, deswegen komme ich drauf, weil ich da was gelesen habe vor kurzem, wo es eben auch um Zurechnen geht. Und bevor jetzt die Männer jubilieren und sagen, ich habe immer gewusst, dass das Verhalten meiner Frau was mit Zurechnungsfähigkeit zu tun hat, wenn sie im Auto neben mir sitzt, ganz so einfach ist es nicht. Es geht nicht um Zurechnungsfähigkeit, sondern Zurechenbarkeit. Einfaches Beispiel, das in dem Text erwähnt wurde, in dieser wissenschaftlichen Arbeit. Der Fahrer sieht die Ursache für sein Verhalten in der Regel in den Umständen. Also ist irgendwie vorgegeben, er kann nicht anders. Die Beifahrerin, als Norm jetzt mal, die sieht eher das Verhalten des Fahrers, was seine Person betrifft. Beispiel, er bremst scharf ab und sagt, ja, ist ja klar, der Depp vor mir, wenn der so unvermittelt bremst, kann ich ja nicht anders als auch abbremsen. Sie sagt, wenn du nicht so einen aggressiven Fahrstil hättest und immer so dicht auffährst, wäre uns diese Bremsaktion jetzt erspart geblieben. Das ist ein häufiges Muster. Er, der Fahrer, sieht eher die Umstände, er kann ja nicht anders. Und sie, oder Beifahrer, der daneben hockt, sieht es anders. Sehr verbreitet und, wie gesagt, inzwischen wissenschaftlich erforscht. Und ganz schlimm, das ist das Fazit dieses Artikels, ist es, wenn die Beifahrerin nichts mehr sagt, weil dann ist es Ausdruck von Gleichgültigkeit. Also, Männer, freut euch, wenn sie reinredet und ist nicht so und dann müssen wir das, weil dann heißt es, sie ist dabei, sie nimmt dich ernst als Fahrer. Wenn sie das nicht mehr tut, ganz gefährlich. Also, alles wissenschaftlich erforscht, Verhalten im Auto. Und das ist aber genau das Problem mit der Zurechnung. Wo sehen wir die Schuld für irgendetwas, was nicht funktioniert? In den Umständen, in der Person, was rechnen wir zu? Und entsprechend das Thema hier, 1. Korinther 13, Vergebung. Nicht zuzurechnen heißt eben, Vergebung zu leben. Dass wir dann in eine Haltung kommen, eine Haltung haben, die nicht nach dem Schuldigen sucht. Und nicht das irgendwo zu erforschen meint, oder dass es notwendig ist, das zu erforschen, den Schuldigen zu packen oder ein Motiv zu finden. Und deswegen ist es, wenn wir diesen Vers richtig verstehen wollen, 1. Korinther 13, sie rechnet das Böse nicht zu, ist es gut, uns mit ein paar grundlegenden Sachen zum Thema Vergebung zu befassen. Und das wollen wir jetzt nicht zu breit machen, kann man ganze Freizeit und noch mehr dazu sagen. Und es sollte eigentlich ja immer unser Thema sein und ist es ja auch bei uns mehr als bei anderen insofern, weil wir auch in der Mahlfeier jeden Sonntag das Thema Vergebung in den Mittelpunkt stellen. Nicht einfach sagen, ja, das haben wir gedacht, Gedächtnis mal abhaken, haben wir wieder mal erinnert, so wie die Reservisten dann im Kriegerjahrtag, also haben wir wieder am Soldatengrab, haben wir auch wieder erledigt, dann gedacht an die Soldaten und irgendwas erinnern, abhaken. Nein. Sondern wir erinnern uns ja am Sonntag an etwas, was Gegenwart ist. Dass hier eine Vergebung geschehen ist am Kreuz, die aber hier und jetzt unser Verhalten regulieren muss. Deswegen Vergebung, nur drei Verse, Epheser 4, Vers 32 und Kapitel 5, 1 und 2. Diese drei Verse sagen uns einiges ganz grundlegend über Vergebung. Alle, also Epheser 4, 31, alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Verleumdung sei fern von euch, ebenso wie alle Bosheit, das war Vers 31, jetzt 32, seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. So seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Also diese drei Verse sagen eine ganze Menge über das Thema Vergebung. Zu vergeben aus Liebe ist zunächst eine Kopfsache. Es muss hier anfangen, im Überlegen, im Rechnen und auch im Verwerfen, im Nicht-Anrechnen. Es hat zu tun, dass wir unser Hirn einschalten und uns genau mit dem befassen, was jetzt vielleicht nagt oder nicht passt oder was uns eben an Bösen widerfahren ist. Sie ist, also diese Liebe, die vergibt, ist ein Gebot, sagt Paulus hier. Wie der Vater, so wir als Kinder. Er vergibt in Christus, sagt Vers 32, und so sind wir als seine Nachahmer, als seine geliebten Kinder dazu verpflichtet, auch zu vergeben. Gottes Nachahmer zu sein in der Vergebung. Hier steht's. Wenn wir vergeben, machen wir das nach, was Gott vorgemacht hat. Wüsste nicht, was es Wichtigeres oder Größeres gibt, als Nachahmer Gottes in dieser Sache zu sein. Und Jesus selber ist ja hier Ausdruck dieser Liebe und Vorbild. Ausdruck dieser vergebenden Liebe. Und das fängt ja an Weihnachten an. Deswegen ist es ja auch völlig in Ordnung und eigentlich das Normalste von der Welt, genau das zu betonen, was Weihnachten passiert ist. Und Weihnachten auch ernst zu nehmen, weil hier die Erlösung in ihrer sichtbaren Form begonnen hat. Dass Gott auf die Erde kam in Gestalt eines Menschen, eines Babys, so wie wir alle angefangen haben. Christ, der Retter, ist da. Nicht Christus, die süßliche Animation für gefühlvolle Feiern und Geschenkorgien und so weiter. Das fing nicht damals im Stall an. Christ, der Retter, ist da. Deswegen ist diese stille Nacht dort im Abseits der Herberge, eine heilige Nacht, weil Vergebung angefangen hat dort. Dass Vergebung möglich wurde für jeden. Dass wir als Heiden dazugekommen sind dann. Dass das nicht begrenzt blieb auf die Juden. Da fing es doch an. Eine heilige Angelegenheit damals dort in Bethlehem. So weit weg, so was völlig anderes als das, was jetzt daraus gemacht worden ist. Und die Frage, wenn wir jetzt die Weihnachtsgeschichte anschauen würden, wäre ja zum Beispiel auch die, haben der Josef und die Maria das dem Wirt angerechnet, dass er keinen Platz hatte für sie? Wir lesen dazu nichts. Sie irgendwie meinen Vorwurf gemacht haben. Weil sie hätten ja auch sagen können, jetzt sitzen wir hier. Betty hat sie anschaulich, wer war jetzt so? Den Ratzen. Mit allem Möglichen, was da rumlief, um die Krippe. Ja, da kann man schon einem Gastronomen einen Vorwurf machen und sagen, ja, bei dir wäre es vielleicht doch schöner gewesen als hier. Hast du uns nicht reinlassen. Nein. Lesen wir nichts dazu. Aber ein Fall nicht anzurechnen war es. Jesus als Ausdruck dieser Liebe Gottes, die vergibt und eben auch seinerseits als Vorbild. Und das zeigen uns ja die Evangelien, bis hin zu diesen letzten Worten am Kreuz. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Ein Leben der Vergebung bis zum bitteren Ende. Einem Ende, das so schrecklich war, dass wir uns das ja gar nicht vorstellen können. Und dann immer noch Vergebung. Und wir lesen hier in den Versen in Epheser auch, also seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Diese vergebende Liebe ist ein Opfer. Und da sieht man auch, dass das mit irgendwelchen Gefühlsduseleien, die euch verzeiht ja schon und so, nichts zu tun hat. Denn Opfern geht in der Bibel nie ohne Selbstprüfung. Das ist immer ein sich bewusst machen auch von Sünde. Und genau deswegen hat Opfer zu tun damit, dass wir ehrlich werden vor Gott. Dass wir unsere Sünde in die Augen schauen und dann dafür auch Vergebung erbitten. Herr, wie stehe ich zu dir? Und Herr, wie stehst du zu mir? Das ist der Punkt, wenn es um Opfer geht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier, wenn wir an Vergebung denken, diesen Aspekt nicht übersehen. Dass es um eine Gabe und ein Opfer geht, zu einem lieblichen Geruch, dass das etwas ist, was Gott gefällt, wenn wir vergeben. Dass das wie ein Opferduft ist, der aufsteigt, so wie uns ja die Opfer im Alten Testament beschrieben werden. Ein Wohlgeruch. Das ist Vergebung. Diese Wirkung hat sie. Und in Matthäus 6, Vers 12, das mag ich nicht vorlesen, weiß jeder. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben, doch fortwährend vergeben, so steht es da. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Vergebung, die wir jemandem zusprechen, gewähren, und der Vergebung, die wir von Gott empfangen. Dass es hier einen Zusammenhang gibt zwischen unserer Bitte um Vergebung an Gott, vergib uns unsere Schuld, das, was er tut, hat einen Zusammenhang mit dem, was wir tun, denen gegenüber, die an uns schuldig werden, in denen wir Böses haben, oder wo wir Böses sehen, dass wir zurechnen, oder eben auch nicht zurechnen und vergeben. Und aus diesem Vers sehen wir auch, nicht zu vergeben beeinträchtigt unsere Beziehung zu Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Paulus hier, oder so interessant auch, dass Paulus hier den Zusammenhang herstellt zwischen Vergebung und Opfer. Weil das sind immer drei. Da bin ich, da ist Gott, da ist der, dem ich auch zu vergeben habe. Es gehört immer zusammen. Es ist nicht nur eine Sache zwischen mir und Gott, sondern auch, wie ich lebe mit den Geschwistern, mit den Menschen, die an mir schuldig werden. Und man kann diese Verse ja missverstehen und denken, ja, ich weiß nicht, ob ich da, ich vergebe denen sowieso alles und so. Oder den Vers ganz ignorieren und diesen Zusammenhang ganz ignorieren. Und genau das ist ja das Interessante, dass Jesus am Ende dieses Gebetes genau diesen einen Punkt nochmal aufgreift. Wir denken ja eher, ja, die Probleme bei dem Vater unser genannten Gebet, es ist eher, ja, wo ist jetzt das Reich oder wann kommt das Reich und was heißt es, dass sein Wille auf Erden geschehen soll, sollen wir jetzt politische C-Parteien wählen oder was heißt das jetzt und so? Nee. Alles nachrangig, völlig nachrangig. Jesus vertieft diesen einen Gedanken hier, denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, dann wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Also Vers 14. Den Punkt der Vergebung vertieft ihr, nicht den Gedanken des Reichs, des Bösen und des Willens, wo der wirksam wird, sondern die Vergebung. Wenn ihr aber, also 14 und 15, wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler, ihre Versäumnisse und so weiter nicht vergebt, dann wird auch euer Vater eure Fehler nicht vergeben. Ist Wahnsinn, was da gesagt wird. Und da sehen wir, dass Vergebung sowas Elementares ist, sowas Grundlegendes ist. Wenn wir da was versäumen, wenn wir da was übersehen, wird es nie funktionieren, auch nicht in der Gemeinde, auch nicht in den Familien. Da muss es funktionieren. Und ich bin selber auch sehr dankbar dafür, dass wir hatten ja auch eine durchaus schwierige Ehe. Und die Kinder haben das leider, leider oft mitbekommen, wenn wir irgendwo gestritten haben. Aber sie haben auch mitbekommen, dass wir uns versöhnt haben und das ist das Entscheidende. Dass nicht irgendwo was hängen bleibt, unversöhnlich, da haben den Kindern es ganz vergessen und der streitet ja nur, nee. Dass wir Versöhnung leben, dass es immer wieder weitergehen muss, positiv und nicht weitergehen muss, naja, ich muss halt weitergehen, ja, halte halt mein Mal. Ja. So nicht, sondern bewältigen. Dem Bösen ins Auge sehen und bewältigen, richtig damit umzugehen. Das ist das Zeugnis. Und das ist vierter Punkt hier, wenn wir über dieses Thema Vergebung nachdenken in Versen in Epheser, dass es um einen Lebensstil geht. Dass Vergebung nicht etwas ist, was so, ja, halt punktuell, jetzt ist es mal wieder dran, ja, machen wir wieder, sondern lebt in der Liebe. Epheser 5, Vers 2, oder wandelt, heißt es in einigen Übersetzungen, das heißt fortwährend. Das ist nicht so ab und zu mal, ja, wie es halt kommt, sondern das soll uns prägen, das soll unser Lebensstil sein. Nicht irgendwie so nach Lage und Laune, sondern lebt in dieser Liebe, die vergibt. Und wir brauchen ja auch ununterbrochen Gottes Vergebung. Ununterbrochen. Wir wissen ja nicht, was wir den ganzen Tag über, also wissen nicht alles von dem, was wir den ganzen Tag über denken und tun, was Gott nicht gefällt und was Sünde wäre. Es ist uns ja nicht alles bewusst. Viele Sünden sind unbewusst. Und dafür brauchen wir ja auch Vergebung, nicht nur für die, die uns bewusst sind. Also wir müssen in dieser vergebenen Liebe leben. Und das ist eben was anderes, als so ab und zu vergeben. Ein Lebensstil ist es. Und damit auch als fünfter Punkt, diese vergebende Liebe wäre nach diesen Versen ein Zeugnis für die Welt. Denn fortwährend diese Vergebung auszuleben, heißt ja, überall und immer, wo ich bin. Nicht nur Sonntag von 9 bis 11 oder zu bestimmten Zeiten daheim und so weiter. Sondern das ist das Zeugnis vor der Welt. Matthäus 5, Vers 16 sagt uns ja auch, dass wir die Stadt auf dem Berge sind. Und die Stadt auf dem Berge, die ist ja auch immer da. Unser Zeugnis vor der Welt muss immer funktionieren. Nicht nur dann, wenn zufälligerweise irgendwie der Scheinwerfer an ist. Und die Stadt auf dem Berg ist keine Zeltstadt, so wie ein Flüchtlingslager. Ja, heute da, übermorgen weg. Ja, nein, ich sage, da ist es leider auch noch da. Aber nicht eine Zeltstadt, die vielleicht jetzt gerade da ist und dann irgendwann nicht mehr. Nein, eine Stadt ist da, die hat sogar Mauern als Ausdruck, dass sie da bleiben soll. Dass da was bewahrt werden soll. Und so sagt Jesus, dass wir sind in der Welt, die Stadt auf dem Berg. Und deswegen ist unser Lebensstil der Vergebung so wichtig, dass es eben ein Lebensstil ist und nicht nur irgendwas Vorübergehendes oder so punktuell irgendwie mal, sondern sie ist immer da. Sie muss uns prägen, diese Haltung der liebenden Vergebung. Und wir haben ja dieses abschreckende Beispiel in Matthäus 18 mit dem Knecht, dem so viel vergeben wird, eine große Schuld erlassen wird, der dann rausgeht und den, der ihm verglichen mit dem, was ihm vergeben worden ist, einen minimalsten Betrag schuldet und auf den dann losgeht, als ob der schlimmste Verbrecher wäre. Ihm ist das Leben geschenkt worden, ihm ist Gnade gewährt worden von seinem Herrn, dem er so viel schuldig war, vergeben worden in einer Größenordnung, die man sich gar nicht vorstellen kann, und er wird dann kleinlich. Und das ist eine ganz ernste Botschaft. Ein abschreckendes Beispiel in Matthäus 18. Aber wir haben auch nachahmenswerte Beispiele und deswegen gehen wir noch kurz in den 2. Timotheusbrief. Ans Ende und dieser 2. Timotheusbrief ist ja der letzte Brief, den wir von Paulus haben. Und da geht es dann ab Vers 5 und dann vor allem auch um 9, um so auch Bilanzierungen, wo er auch zurückschaut und Aufforderungen, Planungen, genau sowas, wie wir jetzt eigentlich im Jahreswechsel machen würden. Sachen noch regeln, anschaffen, irgendwie organisieren, uns bewusst machen. Und da sagt Paulus, in Vers 16, bei meiner ersten Verteidigung, also berichtet er jetzt dem Timotheus, er ist ja in Rom, Paulus ist eingesperrt in Rom, weiß nicht, wie es weitergeht, völlige Unsicherheit, Lebenserwartung minimal. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle, es sei ihnen nicht angerechnet. Das ist Vergebung. Vergebung aus Liebe. Es sei ihnen nicht angerechnet. Und hier sehen wir, er erwähnt das, er sagt das, also er macht es sich bewusst. Er teilt das dem Timotheus mit. Es ist nicht so, dann ist alles eh wurscht. Brauchen wir nicht mehr drüber reden. Sowas kann es auch mal geben. Aber nein, er sagt ja dem Timotheus, was passiert ist und sagt, erledigt. Es sei ihnen nicht angerechnet. Aber dass es ihn bekümmert, dass da Emotionen sind, das ist ja klar. Jetzt überleg mal, was das heißt, dass seine besten Freunde da, mit dem haben wir nichts mehr zu tun haben, der Paulus, ne? Bei seinem ersten Verhör haben ihn seine besten Freunde verlassen. Da hättest du schon was anzurechnen und sagen, ja, der und der und der, das sind ja Knaller. Jetzt, wo es zählt, wo das hier den Richter in Rom beeindrucken würde, dass ich Freunde habe, die für mich sprechen, die da sind, die allein durch ihre Anwesenheit zeigen, dass sie zu mir gehören, hat er damit nichts mit zu tun. den Paulus nicht schlecht. Nee, nee, steht hier nicht, was, dass sie vielleicht so gesagt haben wie Peter, den kenne ich nicht. Jesus, wer ist das überhaupt? Ne? Kenne ich nicht. Nie was mit zu tun. Aber das ist doch bitter. Und da kann man was anzurechnen haben. Da hat man was anzurechnen. Er sagt, nein, es sei ihnen nicht angerechnet. Denn der Herr stand mir bei und stärkte mich. Und das ist schön, wenn man diese Erfahrung macht. Der Herr steht mir bei und stärkt mich. Aber es ist doch schlimm, was damit über die ausgesagt wird, die nicht mehr dabei waren und weggingen. Und ihm nicht mehr beistanden und ihn gestärkt haben. Ihm auf die Schulter geklopft haben oder gezeigt haben, dass sie für ihn beten. Sondern weg. Das ist doch tragisch. Furchtbar. Und so ging es dem Paulus. Und er hat den Herrn erfahren, ganz in einer ganz besonderen Weise. Und er ruft das in Erinnerung. Das ist ein wichtiger Punkt. Er tut nicht so, als ob das alles nicht passiert wäre. Nein, nein. Er denkt schon drüber nach, aber er rechnet es nicht an. Es fließt hier nicht in eine Buchhaltung ein und sagt, na warte, wenn ich hier wieder rauskomme, dann werde ich mir die Freunde vorknüpfen. Dann gibt's Hausbesuche. Nein, nein. Aber jetzt wirst du sagen, und du schon den ganzen Abschnitt gelesen hast von Vers 9, sagen, haha, aber Vers 14, da haben wir einen ganz anderen Paulus. Da sagt er, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm nach seinen Werken vergelten. Nein, steht nicht da. Steht aber da. Der Herr wird ihm nach seinen Werken vergelten. Aber steht nicht da, was Paulus sich dabei gedacht hat oder welche Emotionen er hatte. Aber er spricht hier durchaus davon, der Herr wird ihm nach seinen Werken vergelten. Heißt das, dass er, der Paulus, jetzt diesem Alexander nicht vergeben hat? Es ist jetzt müßig, über die Stimmungslage von Paulus zu spekulieren. Ich bin mir sicher, dass er ihm vergeben hat, weil er diese Haltung ausgelebt hat und weil er genau das hier auch in Vers 16 zum Ausdruck bringt, was er die Korinther auch gelehrt hat, auch den Timotheus selber gelehrt hat. Kapitel 1, hier in diesem zweiten Timotheusbrief, er hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, also Kapitel 1, Vers 7, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und Paulus hatte diesen Geist, an den er Timotheus hier erinnert. Kraft und Liebe und Besonnenheit. Die ist da. Und er hat diese Sache mit Alexander dem Herrn hingelegt. Es ist nicht meine Sache, jetzt den Alexander zu verurteilen oder zu richten oder mir irgendwelche Gedanken zu machen, was jetzt richtig wäre. Nein, Gott wird das regeln. Es ist nicht meine Sache. Und das ist entscheidend, dass wir das Gott anvertrauen, das Urteil in seine Hand legen. Wenn es Gottes Sache ist, kann ich nämlich auch gar nicht anders als zu vergeben. Weil sonst würde ich mich ja über oder neben Gott stellen. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Paulus hat das Gebot Jesu auch ausgelebt, dass wir Feinde lieben sollen. Er hat es ausgelebt. Wir hören nie etwas anderes von ihm. Nie. Und wenn Paulus sagt, der Herr vergelte ihm nach seinen Werken, dann geht es gar nicht, dass er sich da noch drüber oder daneben stellen würde. Dann hat er auch vergeben. Und dann kommt ja noch das hinzu, dass er hier an den Timotheus schreibt und sagt, warte, der Alexander, der kann für dich auch noch gefährlich werden. Und dann muss der Timotheus ihm auch noch eigens vergeben. Das ist auch ein Aspekt, dass der Alexander hier ja weiter aktiv ist, wie wir in diesem Vers lesen. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Nicht im Nachhinein und auch nicht im Voraus. Wir sollen unsere Überlegungen richten auf das, was gut ist, was angenehm ist, was Gott gefällt, wie wir in Philipper 4 gelesen haben. Die Liebe denkt an das, was Gott im Bruder und in der Schwester tut. Die Liebe denkt zunächst auferbauend. Und das heißt nicht, dass sie das Böse oder die Sünde ignoriert. Auf keinen Fall. Sondern sie ist unvereinbar mit der Heiligkeit Gottes. Wir müssen dem ins Auge sehen, auch dem Bösen, das in unseren Reihen da ist. Die bösen Gedanken. Nachtragend. Alles Mögliche. Alles, was nicht gut ist. Lieblosigkeiten. Wir müssen uns das durchaus bewusst machen, aber dann richtig damit umgehen. Nicht alles unter den Teppich kehren. Und es gibt ja Häuser, wenn das, was unter den Teppich gekehrt wird, sich physisch ausdrücken würde und das Klo hinterm Wohnzimmer ist, bräuchtest du ja eine Trittleiter, um ins Klo zu kommen. So hoch wären die Teppiche. Es ist ja auch falsch. Dinge immer so. Macht nichts. Wegkehren, passt schon. Es muss bereinigt werden. Raus in Müll, nicht unter den Teppich. Raus. Weg, Abfuhr. Abfuhr kommt. Nicht zurechnen. Das ist Abfuhr, das ist Müllabfuhr. Das andere ist Teppich. Nicht gut. Also auf das zu schauen, was Gott im Bruder und in der Schwester tut. So ist die Liebe. Und sie sieht auf das Gute, was Gott im anderen tut. Auf das gute Werk, das Gott im Gläubigen angefangen hat und das er vollenden wird. Das ist das Erste, was wir unterstützen. Und was mit diesem Guten nicht vereinbar ist, das ignorieren wir nicht. Aber wir gehen damit in einer Gesinnung um, die Liebe ausdrückt. Das ist die Botschaft von 1. Korinther 13. Und das wird konkret in diesem Punkt Vergebung hier im Vers 5. Das Böse nicht zuzurechnen. Und deswegen blickt die Liebe immer zuerst, auch in Ermahnungen und Zurechtweisungen, in allen Disziplinierungen, in allem, blickt die Liebe immer zunächst aufs Auferbauende. Und diese Liebe, diese vergebende Liebe, die muss das Regulativ sein. Und nichts anderes. Und wenn wir von all den guten Vorsätzen jetzt für 2016, können wir sicher machen. Aber wenn das nicht dabei ist, Herr, zeig mir mehr von dieser vergebenen Liebe, die du selber bist und vorgelebt hast. Dann wird auch vieles vom anderen, was wir uns vornehmen, an Verhaltensänderungen und so weiter, wird uns nicht sehr weit tragen. Es fängt immer hier an. Es fängt am Kreuz an. Und nur vom Kreuz her verstehen wir die Krippe. Und wenn wir dort nicht ansetzen, diese fleischgewordene Vergebung Gottes, dann werden wir auch immer wieder gegen die Wand rennen, Schiffbruch erleiden, schuldig werden aneinander. Aber da zu erleben, ja, Gott ist gegenwärtig in seiner Vergebung, in seiner Liebe, die uns hilft, miteinander zurechtzukommen, heim als Geschwister, nicht schuldig zu werden, um mit Schuld richtig umzugehen. Ja, dazu wird uns Gott helfen. Amen.